Moin, moin. Es ist wieder schön, in Deutschland zu sein, bei angenehmen Temperaturen unter 30 Grad oder knapp über 30 Grad. Da kann man sogar draußen auf der Straße einen Anzug tragen. Gemeinschaft ist das Thema der heutigen Predigt. Und Gemeinschaft ist genau diese Kombination aus Nähe und Distanz. Wie viel Nähe haben wir als Gemeinde? Und wie unterschiedlich nehmen wir auch die Distanz wahr oder brauchen unseren eigenen Raum? Brauchen unseren eigenen Freundeskreis vielleicht auch außerhalb der Gemeinde? Und wenn wir von Gemeinschaft reden, wie verstehen wir sie? Unser Gemeindeprofil, dort ist ja der Auftrag Gemeinschaft gleich an oberster Stelle. Dort steht, wir wollen eine Gemeinde sein, in der die Liebe und das Wesen Gottes in den Beziehungen erlebt werden. Gemeinschaft ist kein Wert unserer Gemeinde. Es ist ein Auftrag unserer Gemeinde. Und das ist ein großer Unterschied. Die Frage ist nämlich, woher kommt der Auftrag? Und ist er beliebig? Wir sind alle berufen in die Gemeinschaft. Jeder von uns in die Gemeinschaft zu Christus und jeder von uns in die Gemeinschaft der Gemeinde. Die Bibel spricht davon, dass die Gemeinde die Familie Gottes ist. Er spricht von dem Bräutigam und der Braut. Er spricht von dem Vater und den Kindern. Die Bibel benutzt dieses Wort von einer Gruppe und nicht von einzelnen Individuen. Eigentlich gibt es gar keine Wahl, dass wir in die Gemeinschaft kommen. Obwohl wir vielleicht auch in einer Zeit leben, wo man sagen könnte, du, mein Glauben, Sascha, den lebe ich allein mit Gott und mir, dafür brauche ich keinen anderen und erst recht nicht die Gemeinde. Ich glaube, dann hat man Gott nicht richtig verstanden. Ein Gott, der eine Beziehung leben will mit uns und sich wünscht, dass wir die Beziehung untereinander leben. Und so ist, glaube ich, der Wert beziehungsweise den Auftrag, den wir haben, aus meiner Sicht einer der schwierigsten Aufträge, den wir uns als Gemeinde gegeben haben. Denn die Balance, dass wir in erster Linie natürlich unsere Beziehung zu Gott leben sollen, kann ja schnell ins Ungleichgewicht führen, wenn wir, und so kann es auch gehen, nur noch unsere Beziehung zwischeneinander führen, in der Gemeinde, aber nicht mehr mit Gott. Ihr merkt also, dieses Gleichgewicht von Beziehung zu Gott und Beziehung mit anderen Menschen hat in der Bibel schon seine Priorität, sein Gleichgewicht. Aber schwierig ist es aus meiner Sicht deshalb, weil ich glaube, der Satz, wir wollen eine Gemeinde sein, in der die Liebe und das Wesen Gottes in Beziehung erlebt werden kann, ein gewaltiger Auftrag ist. Und vielleicht schon fast anmaßend. Anmaßend zu behaupten, dass es möglich sei, in den Beziehungen die Liebe Gottes weiterzugeben. In der gleichen Qualität? Fragezeichen. In der gleichen Intensität? Meint das hier unser Auftrag? Der Vers, der unter diesem Auftrag steht, steht in Johannes Kapitel 13, Vers 34 und 35, der heute der Predigttext ist. Johannes Kapitel 13, Vers 34 und 35. Und Jesus gibt hier seinen Jüngern kurz vor der Kreuzigung und der Auferstehung ein neues Gebot mit auf den Weg. Ein Gebot, das es in sich hat. Da steht, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe. Damit auch ihr einander lieb habt, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Jesus sagt, dass wir so lieben sollen wie er. Und hier merke ich schon, dass wir an unsere Grenzen kommen und kann vielleicht besser verstehen, weshalb wir in der Welt vielleicht nicht als seine Jünger erkannt werden. Weil wir vielleicht so oft genau daran scheitern. Weil wir das so oft nicht hinkriegen. Man könnte auch resignieren oder demotiviert sein oder vielleicht sogar zerbrechen an der Gemeinde, weil man sagt, das, was Jesus uns hier vorgibt, ist eigentlich unmöglich zu halten. So zu lieben wie er, ist das nicht Anmaßung? Und Jesus gibt uns diesen Auftrag, persönlich. Er gibt uns nicht, damit wir nachher sagen können, als Entschuldigung, Jesus, das ist ja gar nicht möglich. Es ist total unrealistisch, was du uns damit gibst. Lass das doch mal gleich bleiben. Und du kennst uns Jünger, wie wir sind. Einer nach dem anderen versucht, der Beste links von dir oder rechts von dir zu sein. Der Höhere und nicht der Niedrigere. Der Rangstreit unter ihnen führt nicht nur zu Positionsstreitereien, sondern Streitereien innerhalb der Gemeinde, die wir bis heute austragen. Wir streiten uns um alles Mögliche, innerkirchlich, mit anderen Kirchen, um Gottesdienstformen, wir streiten uns um Musik, wir streiten uns um theologische Positionen, wir streiten uns so viel. Und jedes Mal scheint es um die Wahrheit zu gehen. Und darum, dass es nicht anders möglich ist, als andere Meinung und Position mit Streit zu klären und nur mit der Möglichkeit, entweder bist du für uns, also hast unsere Meinung, oder sonst bist du eben draußen. Und Jesus gibt uns diesen Auftrag mit. Er beauftragt uns mit einem Vers, mit zwei Versen, die uns dazu herausfordern, nachzufragen, was denn das Wesentlichste, der Kern der Liebe Gottes ist. Was ist der springende Punkt, was ist denn das Eigentliche der Liebe Gottes? Wir sollen so lieben, wie Jesus Christus uns geliebt hat. Und dann schauen wir in die Schrift, in die Geschichte vom Alten Testament, heute haben wir bei Esther gelesen, und schauen, wie Gott liebt. Und wir fangen an zu sehen, dass sich es immer wiederholt, dass Gott seinem Volk vergibt. Eins auf das andere Mal. Er vergibt und er vergibt. Es steht, wir sind untreu geworden, aber ich bleibe treu. Er gibt uns nicht auf, nicht ein einziges Mal. Aber wir untereinander, wir sagen, es gibt Grenzen. Es gibt nur so und so viele Möglichkeiten, wie oft wir vergeben können. Und selbst das Wort Wahrheit spielt für Gott in der Form, wie wir es oft gebrauchen, keine Rolle. Denn wir verkaufen unsere Meinung, unsere Position als Wahrheit. Und Jesus verkauft sich selbst, nicht als Wahrheit. Verkauft sich nicht, sondern er stellt sich da als die Wahrheit. Er sagt, in der Beziehung zu mir findet ihr die Wahrheit. Und die führt euch zueinander. Es gibt also keine Möglichkeit, als Christ nicht einander zu lieben. Und dann merke ich plötzlich wieder, dieses hohe Ideal, was ich meine, eigentlich gar nicht einhalten zu können, wird realistischer mit einer Gabe, die er uns gegeben hat, die jeder von uns leben kann. Vergebung. Du und ich, wir können vergeben. Wir können nicht perfekt sein, aber wir können vergeben. Und so bildet sich hier ein Dreiklang in diesem kurzen Text, der beginnt damit, dass wir Berufene sind, in die Gemeinschaft. Du bist berufen. Und er führt dich mit dieser Verantwortung in eine Gemeinde, die hohe Ziele hat und so oft an ihren eigenen Zielen scheitert. Auf der Freizeit erlebt man so schön im jugendlichen Alter zwischenmenschliche Konflikte. Und man könnte schnell als Erwachsener sagen, wenn man sich das so anhört, ja, typisch die Jugendlichen. Und wenn ich mir Erwachsene anschaue, sehe ich dasselbe Spiel. Dass manche sich zu stolz sind, Sachen direkt mit anderen zu klären, Probleme. Man redet viel länger in der eigenen Clique über andere, ohne dass der andere die Chance hat, zu merken, dass mich oder dich etwas stört. Und dann finden wir es auch noch richtig, wenn wir übereinander reden. Weil der andere ist ja falsch und er hat was Schlechtes gemacht. Und guck dir das mal an, was er gemacht hat. Anstatt aufeinander zuzugehen, was uns auch gegeben wurde mit der Schrift, die Verantwortung, aufeinander zuzugehen. Der zweite Schritt, der in diesem Vers steht, in dem Predigttext, ist, dass diese Gemeinschaft nicht nur ein Auftrag ist, sondern hier wird beschrieben, wie sie gelebt werden soll. Durch Liebe. Und wer meint, dass Liebe sehr ungriffig ist, sehr unkonkret, da muss ich dann nochmal in den ersten Korintherbrief gehen, weil dort wird die Liebe am besten definiert von Paulus, und zwar in Bezug auf die Gemeinde und nicht in Bezug auf ein Brautpaar, wie oft dieser Text ja auch zu Hochzeiten gelesen wird. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Und sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie duldet alles. Die Liebe hört niemals auf, wo doch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Die Liebe hört niemals auf. Wir sind beauftragt, Gemeinschaft mit Liebe zu prägen. Und das ist das Erkennungszeichen, woran die Welt erkennen soll, dass wir seine Jünger sind. Es sind nicht irgendwelche Flaggen, irgendwelche Prospekte. Es sind keine Logos am Auto eines Fisches. Es ist auch nicht das Kreuz an irgendeiner Kirche. Es ist auch nicht das Logo der Adventgemeinde. Es ist nicht die dreifache Engelsbotschaft. Es ist auch nicht irgendeine Auslegung von Daniel Offenbarung. Es ist schon gar nicht unsere Glaubenspunkte. Jesus sagt, erkennen wird man euch. Nicht an den ganzen Erkenntnissen, die ihr habt, sondern an der Liebe, die ihr untereinander praktiziert und die euch dazu führen wird, dass ihr zusammenkommt, anstatt Grenzen untereinander aufzubauen. Der Text, den wir hier lesen, der ist ja im Lukas-Evangelium, der Predigtreihe, die ich die letzten 2 Jahre gemacht habe. Und vielleicht erinnert ihr euch noch an eine Predigt, die um die Austreibung eines Dämonen ging, wo Jesus vorgeworfen wird, dass er das ja nur geschafft hat, weil er den Beelzebub in sich haben muss. Und Jesus sagt, das sei ja ferne, das ist unmöglich, weil das bedeuten würde, dass das Böse ja gegeneinander wäre, gegeneinander kämpfen würde. Und er sagt, das ist nicht der Fall, das Böse ist eins und hält zusammen. Und er ist enttäuscht darüber, dass er sagt, aber meine Jünger, meine Nachfolger, wir sind uneins. Und in diesem Teil, bei dieser Dämonenaustreibung, zerbricht er an seinen Nachfolgern. Und wenn wir dann weitergehen, bis in den Garten Gethsemane, wo er sich fragt, ob er den Kelch trinken soll. Und sagt, wenn es eine Möglichkeit gibt, lass das anders geschehen. Dann malt er sich bestimmt die Liebe, oder dann fühlt er nicht nur die Liebe, die er zu uns hat, sondern Jesus sieht bestimmt auch unseren Schmerz, den wir uns gegenseitig zufügen. Und fragt sich vielleicht auch, ob es das wert ist, für uns zu sterben, wenn wir es doch nicht hinkriegen, seine Liebe zu praktizieren. So stelle ich mir das vor, da steht hier nirgendwo, dass das seine Gefühle waren, aber ich stelle mir das so vor, dass alle Ebenen von ihm durchdacht werden und er deswegen im Garten Gethsemane steht und sagt, eigentlich will ich diesen Kelch nicht trinken, er ist zu schwer. Und hier steht er nun und gibt uns diesen Auftrag und er nennt es ein neues Gebot. Obwohl es schon längst im Alten Testament existiert. Aber er nennt es als neues Gebot, weil er seinen Jüngern deutlich machen will, dass es das einzig wesentliche Gebot ist. Das ist das Gebot, auf das es ankommt. Weil daraus haltet ihr das ganze Gesetz. Darin haltet ihr alles, was wichtig ist. Und es geht nicht darum, dass wir überall die gleichen Meinungen haben. Es geht aber darum, dass wir anscheinend oder dass unsere Gefühle die Macht über unser Denken besitzen, dass wir es nicht hinkriegen, Sache und Person zu trennen. Wir erlauben es unseren Gefühlen, dass die Gefühle nicht zwischen Sache und Person unterscheiden. Ich mache das mal praktisch. Wenn ihr einen Streit habt, wenn ihr eine Diskussion habt und eine Meinungsverschiedenheit habt oder wenn ihr etwas seht, was euch stört, wo ihr sagt, das kann doch nicht sein, sorgt das dann nur dafür, dass ihr sagt, oh, das kann doch nicht sein, was die Person da gerade gemacht hat? Oder sorgt es auch dafür, dass ihr eine Distanz plötzlich zu der Person bekommt und sagt, eigentlich ist die ganze Person echt, was ist das für ein Mensch? Wie kann der oder die das machen? Und am liebsten will ich gar nichts mehr mit der Person zu tun haben. Mir geht es oft genau so, dass ich viel später erst checke, dass eine kleine Sache dazu führen kann bei mir, dass ich meine Distanz zu einer Person vergrößere. Und ich merke, das kann es nicht sein. Es darf nichts geben, und das ist der dritte Schritt hier in diesem Text, es darf nichts geben, das uns von dieser Liebe, von der hier gesprochen wird, abwendet. Es gibt keine Entschuldigung, dass wir aufhören dürften, diese Liebe zu praktizieren. Im ersten Johannesbrief schreibt Johannes sogar, wenn du behauptest, im Licht zu sein, also mit Jesus zu leben, und hast aber deinen Bruder, dann bist du nicht im Licht. Und Johannes macht deutlich, dass er über unsere Beziehung, und das nimmt er hier von Jesus, definiert, ob wir mit Gott leben oder nicht. Und deswegen glaube ich, ist dieser Auftrag der Gemeinschaft der schwierigste, den wir uns in unserem Gemeindeprofil gegeben haben. Es geht nicht einfach nur um Generation, dass wir von jung bis alt hier existieren. Ja, das ist ein Aspekt. Aber vielmehr geht es darum, wie wir Gemeinschaft praktizieren. Ob es möglich ist, dass jeder jeden von uns annehmen kann, selbst wenn wir uns sogar mal verletzt haben. Selbst wenn wir andere Meinungen haben. Und die Bibel gibt uns sogar Möglichkeiten mit auf dem Weg, und zwar nicht, um einfach zu sanktionieren, wenn es da mal nicht klappt. Ihr kennt diese Regel, wenn du ein Problem mit einem Bruder und einer Schwester hast, geh hin und klär es alleine. Privat, geheim, klär es. Und wenn das dann nichts bringt, wenn das dann nicht klappt, dann nimm jemand Zweites dazu. Und dann mach es mit der ganzen Gemeinde. Und dann erst steht da, dann gibt es vielleicht Konsequenzen. Aber die Konsequenzen gibt es nicht, weil wir das einfach durchgehen müssen, Schritt 1, 2, 3, und jetzt können wir endlich sanktionieren. Sondern dieses Gebot wurde uns gegeben, das hat Jesus uns mitgegeben, damit wir in all diesen Phasen niemals irgendeinen Menschen aufgeben. Dass wir in allen Phasen versuchen, uns zu versöhnen und zueinander zu kommen. Dass es immer wieder die Möglichkeit gibt, für jeden von uns auf Vergebung zu treffen und Vergebung zu geben. Es stehen hier so viele weise Sachen in der Schrift, und wir haben Lieder gesungen, die genau davon sprechen, aufeinander zugehen. Und manchmal bleibt es dann einfach nur im Kopf stehen. Und wir kriegen es nicht hin, das zu praktizieren. Und sehen uns vielleicht als Gemeinde als so ein kleines schwarzes Schaf. Vielleicht seht ihr das gar nicht so, aber vielleicht sehen andere Gemeinden das ein kleines schwarzes Schaf. Menschen, die mit Gott nichts zu tun haben und sagen, hey, eigentlich müsstet ihr doch anders sein. Ich antworte ganz oft solchen Leuten, Freunden, die das oft sagen, hey, eigentlich müsstet ihr als Gemeinde doch anders sein. Sag ich, ja, wir machen auch Fehler, aber ich hoffe, dass wir die Courage haben, die zu klären. Und ich weiß, dass bestimmte Sachen, und vom Typ bin ich auch so, der nicht sofort merkt, wenn ich jemandem auf die Füße getreten bin, dann habe ich aber den Wunsch, dass mir das jemand sagt. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ich jemand auf die Füße trete, jemand anscheinend verletze und der dann meint, das müsste ich doch bemerkt haben und mit anderen darüber redet und sagt, wie schlimm ich doch bin und ich nicht einmal die Chance habe, um Verzeihung zu bitten. Das einzusehen. Oder manchmal ist es auch umgekehrt, man fühlt sich verletzt, hat aber nicht alle Puzzlesteine und manchmal war es vielleicht auch gar nicht so gemeint und trotzdem ist diese Verletzung da. Nur weil Menschen plötzlich nicht miteinander reden, baut sich eine Mauer zwischen diesen Personen auf. Und das Merkwürdige ist, wenn plötzlich manchmal durch Hilfe von Freunden diese Menschen zusammenkommen und über die Sache reden, fragen die sich so oft, warum sie das nicht eher getan haben. Nicht zu Unrecht gibt uns die Bibel mit auf den Weg und sagt, lass die Sonne nicht untergehen, bevor du einen Konflikt geklärt hast. Lass die Sonne nicht untergehen, bevor du einen Konflikt nicht geklärt hast. Trag das nicht, Monate ist schon viel zu viel, trag das nicht Tage mit dir rum und lass es in dir Wut aufbauen, Gram und Zorn, weil das wird dich beschäftigen und das wird dich tragen und es wird eine Last für dich sein. Und es wird dich nicht frei machen. Jesus spricht uns diese Freiheit zu. In der Gemeinschaft, in seiner Liebe, in der Vergebung. Aber er ruft uns auf und deswegen ist es kein Wert, sondern ein Auftrag. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe, damit ihr auch einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Amen.